Der Tag in Berlin und Brandenburg mit Michael Castricius. Halbstarke im Freibad. Die Sonne knallt, das Bier knallt und dann knallt es eben manchmal. Einige Berliner Freibäder machen mal wieder Schlagzeilen mit Schlägereien, aber auch mit Belästigungen. Das Columbia-Bad in Neukölln ist deshalb vorerst geschlossen. Und im Kreuzberger Prinzenbad stellten sich der Regierende Kai Wegner und seine Innensenatorin Iris Spranger persönlich dem Problem. RBB-Reporter Karl Winterhagen.
Statt mit Handtuch und Badelatschen kommen der regierende Bürgermeister Kai Wegner und Innensenatorin Iris Spranger mit ernsten Mienen am Donnerstagnachmittag aus dem Prinzenbad in Berlin-Kreuzberg. Immer wieder ist es hier in der Vergangenheit zu Gewalt gekommen. Heute haben sich die beiden selbst ein Bild verschafft und danach Maßnahmen verkündet, wie die Berliner Problemfreibäder in Zukunft sicherer werden sollen. Wegner ist es wichtig zu betonen, dass die Freibäder keine rechtsfreien Räume werden dürften. So will man Hausverbote konsequenter durchsetzen. Das soll laut dem regierenden Bürgermeister Wegner so funktionieren.
Indem zukünftig auf Ihrer Karte auch Ihr Name steht. Und wenn Sie das Schwimmbad betreten und Sie schon vor 2 Wochen vielleicht eine Straftat hier verübt haben und Hausarrest haben, dann werden Sie spätestens, wenn Sie Ihr Personaldokument vorzeigen, nicht mehr in dieses Bad kommen.
Außerdem sollen nicht mehr so viele Leute in die Bäder dürfen wie bisher. Das Sicherheitspersonal soll verstärkt und Videoüberwachung vor den Bädern installiert werden. Und zwar so schnell wie möglich. Auch die Polizeipräsenz soll verstärkt werden. Innensenatorin Iris Spranger von der SPD sagte dazu,
dass ich jetzt nicht neben jede Decke einen Polizisten stelle. Wir werden hier eine mobile Polizeiwache hinstellen, dass wir hier auch mit Polizeipräsenz natürlich davor etwas machen werden.
Von den mobilen Polizeiwachen gibt es in Berlin 5 Stück. Wie das Ganze logistisch gelöst werden soll, ist also noch etwas unklar. Heute stand vor dem Prinzenbad jedenfalls noch keine Wache. Polizei vor dem Freibad, Videoüberwachung, personalisierte Tickets. Bei den Badegästen kommen die geplanten Maßnahmen am Donnerstagnachmittag eher nicht so gut an. Viele äußern Bedenken, ob das denn wirklich nötig sei. Für Wegner und Spranger hingegen sieht so der Weg aus, allen in diesem Sommer einen sicheren Freibadbesuch zu ermöglichen.
Karl Winterhagen aus dem Prinzenbad in Berlin-Kreuzberg. Die Lage in Berlins Sommerbädern ist auch Tagesthema in unserem Podcast News Junkies, abzurufen in der ARD-Audiothek. Die beiden Brandenburger Lehrer, die rechtsradikale Zwischenfälle an ihrer Schule in Burg im Spreewald öffentlich gemacht hatten, verlassen die Schule. Sie hatten in einem offenen Brief berichtet, wie rechte jugendliche Kinder bedrohen, Nazimusik im Unterricht hören und demokratiefeindliche Parolen grölen. Danach wurden beide bedroht, berichtet RBB-Reporter Nico Hecht und ziehen deshalb jetzt die harte Konsequenz.
Die Situation sei zu belastend geworden. So fassen die Lehrer Laura Nickel und Max Teske zusammen, was ihnen in Burg entgegenschlug. Anfeindungen aus der rechten Szene, Plakate mit Aufrufen zu verschwinden, Aufrufe zur Jagd auf die beiden auf Instagram. Das macht Angst, sagt Teske.
Die Sticker-Aktion und der Instagram-Account haben dann natürlich im Endeffekt deutlich gezeigt, okay, wir sind hier in einer wirklichen Gefahr ausgesetzt und die rechte Szene macht hier nicht Halt.
Beide verlassen die Schule in Burg nun aber auch, sagt der Lehrer, um ihre Schüler und Kollegen zu schützen. Denn sie seien im Moment Zielscheiben.
Für extrem Rechte und natürlich auch für die AfD. Und wir möchten natürlich alles versuchen, unsere Schülerinnen zu schützen. Und ich denke, dass das auch ein Punkt ist, warum es dann hilfreich ist, dass wir erstmal mit unserer Person den Fokus von der Schule nehmen.
Nach dem Brandbrief hatte Brandenburgs Bildungsminister Steffen Freiberg, SPD, den Lehrern seine Unterstützung versichert bei einem Besuch in Burg. Kaum mehr als warme Worte nennt das der Vorsitzende der oppositionellen Brandenburger Linken Landtagsfraktion Sebastian Walter.
Das, was ich hier gerade sehe, ist ein absolutes Staatsversagen, wenn es darum geht, dass wir Demokratie verteidigen müssen. Wir reden jede Woche darüber, die Demokratie zu verteidigen. Und diejenigen, die auf Missstände hinweisen, diejenigen, die Haltung zeigen, die müssen jetzt die Schule wechseln, sehen keinen anderen Weg. Das ist eine Katastrophe.
Walter fordert vom Bildungsminister Konzepte gegen rechtsradikale Bedrohungen an Schulen und personelle Konsequenzen für die Schulleitung in Burg, die es verpasst habe, deutlich zu machen, dass Rechtsradikalismus an Schulen keinen Platz habe. Die Kritik weist der Bildungsminister zurück. Gegen Anfeindungen außerhalb der Schule sei er machtlos.
Wir sind mit den Sicherheitsbehörden selbstverständlich im Kontakt. Die Begleitung durch das Land war intensiv und all dem angemessen, was eine Landesbehörde an der Stelle tun kann.
Er sei erschrocken, so Freiberg weiter, über die Hetze, die die beiden Lehrer in Burg erleben müssen. Der bildungspolitische Sprecher der AfD-Landtagsfraktion Dennis Holoch begrüßt den Abgang der beiden, denn ihr Brief damals wäre eine starke Form von Denunziantentum gewesen.
Wir haben hier zwei Lehrer, die irgendwelche Behauptungen in den Raum gestellt haben, die dann auf öffentlichen Plätzen aufgetreten sind und damit auch meiner Meinung nach ihre Neutralitätspflicht als Lehrer verletzt haben und auch ihre Kollegen und das Direktorat in Verruf gebracht haben, sowie die gesamte Schule. Und eigentlich hätte es auch dienstrechtliche Konsequenzen geben müssen.
Das aber müssen die Lehrer nicht befürchten, das hat ihnen der Bildungsminister versichert. Stattdessen, so Freiberg, prüfe das Schulamt nach den Bedrohungen zuletzt, nun Strafanzeige zu stellen gegen Unbekannt.
Im rbb24-Inforadio widersprach Lehrer Max Teske der Möglichkeit, sein Rückzug aus der Schule bedeute einen Sieg der Rechtsextremen.
Nein, die Rechten haben nicht gewonnen. Die Rechten werden auch niemals gewinnen, weil ich immer noch der festen Überzeugung davon bin, dass die Zivilgesellschaft so stark ist, dass wir das als Demokratie definitiv aushalten können. Und wir haben das angestoßen. Wir werden uns mit dem Thema weiterhin beschäftigen. Ich habe eine neue Schule, an der ich wirken werde. Und bin froher Dinge, dass alles gut wird, dass wir weiterhin als Bündnis den Finger in die Wunde legen können und dass wir vor allem hier in der Region was bewirken können. Mit Sicherheit werde ich dort ähnliche Probleme erleben oder Situationen erleben. Es ist eine Frage, wie man auch als Kollegium gemeinsam davor geht.
Lehrer Max Teske im rbb24-Inforadio, der seine Schule in Burg verlässt. Ein ungeheuerlicher Verdacht schwebt über dem Krankenhaus in Eisenhüttenstadt. Wurden Frauen im Kreissaal zum Kaiserschnitt gedrängt, obwohl die Operation medizinisch gar nicht nötig war? Über den Verdacht hinweg wurde die Geburtsstation Anfang des Monats geschlossen. Aber die Leidensgeschichten betroffener Frauen bleiben. Eine davon schildert rbb-Reporterin Sabine Zitschke.
Mit einem Blasensprung marschierte Julia Schäffler letztes Jahr in den Kreissaal Eisenhüttenstadt. Sie und ihre Hebamme waren guter Dinge, bald kommt ein kräftiger Junge zur Welt. Doch dann hieß es plötzlich, scheinbar ohne medizinischen Grund, wir machen lieber einen Kaiserschnitt.
Mir wurde halt gesagt, ich sollte das besser, weil mein Becken ist zu klein. Ich bin allgemein vom Körperbau ziemlich klein und da kann so viel passieren. Und dann wurde mir alles aufgezählt, was passieren kann und ich dachte mir so, okay, gut, dann möchte ich dann doch lieber einen Kaiserschnitt sehen. Sicher ist sicher, bevor wirklich was Schlimmes passiert.
Das heißt, man hat sie überredet.
Genau.
Doch schon kurz nach dem Kaiserschnitt, es ging ihr nach der OP schlecht und sie konnte auch nicht stillen, beschlich Julia Schäffler der Verdacht, sie wurde nur geschnitten, weil die reduzierten Öffnungszeiten des Kreissaals eine normale Geburt nicht zuließen. Kein Einzelfall, bestätigt auch Steffi Spranger, die Hebamme in Eisenhüttenstadt war und dann kündigte, weil sie aus ethisch-moralischen Gründen dort nicht mehr arbeiten wollte.
Aber der Kreissaal war halt zu einer bestimmten Zeit nur offen und so funktioniert Geburtshilfe nicht, weil ich weiß nicht, wann ein Kind geboren wird, wie schnell, wie lange.
Und auch die Statistik beweist, die Kaiserschnittrate liegt in Eisenhüttenstadt bei 60%. Das ist doppelt so hoch wie in anderen Kreissälen Deutschlands. Das findet auch das Land Brandenburg inakzeptabel. Operationen ohne triftigen medizinischen Grund gegen den ursprünglichen Willen einer Frau gehen gar nicht. Deshalb, so der neue Geschäftsführer des Krankenhauses Thomas Lips, habe man Ende 2022 ein Vier-Augen-Prinzip eingeführt.
Und haben eine Dienstanweisung erlassen, dass die Indikationsstellung nur erfolgen kann, wenn zwei fachärztliche Gynäkologen dies bestätigen.
Ein ungewöhnlicher Schritt. Doch weil der langjährige Chefarzt nun Hals über Kopf kündigte, musste der Kreissaal endgültig geschlossen werden. Der Hebammenverband begrüßt diesen längst überfälligen Schritt. Doch jetzt heißt es, die vergangenen 5 Jahre aufzuarbeiten. Wurden werdende Mütter einfach nur aus Zeitgründen operiert, auch weil die Krankenkassen dafür besser bezahlten? Die Aufsichtsratsvorsitzende des Krankenhauses, Ingrid Siebke, verspricht Aufklärung.
Aus Eisenhüttenstadt, Sabine Zitschke. Neue Züge verkehren nicht immer gut. Das muss die Ostdeutsche Eisenbahngesellschaft gerade verkraften. 8 fehlerhafte neue Züge musste die ODEC von Brandenburgs Schienen nehmen. Mit Auswirkungen auf die Fahrgäste, meldet Reporter Lukas Keute aus Beelitz.
Einsam steht Daniel Menzel am Bahnhof Beelitz. Auch er realisiert langsam, dass hier kaum noch Züge fahren. Stattdessen Ersatzbusse.
Ich finde, das ist schon ärgerlich, wenn jetzt die Bahn gerade in der Ferienzeit, wir haben ja seit gestern Ferien hier in Brandenburg, wenn die Bahn nicht kommt, ist es schade.
8 Züge musste die Ostdeutsche Eisenbahngesellschaft ODEC von den Gleisen nehmen. Betroffen sind die Linien RB33 zwischen Jüterbock und Wannsee, RB37 zwischen Wannsee und Beelitz sowie der RB51 zwischen Brandenburg und Rathenow. Die Klimaanlagen fallen immer wieder aus. Außerdem treten Kühl- und Kondenswasser in die Wagen ein. Die Züge sind gerade einmal ein halbes Jahr im Einsatz. In welchem Gemütszustand sich wohl ODEC-Chef Lars Gerke befindet?
Stinksauer, ja, natürlich ist man stinksauer. Man bezahlt für diese Fahrzeuge auch eine Menge Geld. Steht natürlich auch in der Öffentlichkeit, so wie jetzt, für einen Fehler, den wir so nicht verursacht haben.
Mit dem ersten Tag des Einsatzes habe es bereits Probleme gegeben. Die ODEC hat noch das Problem,
dass wir bei Fahrzeugen auch Flüssigkeitsaustritt nach außen haben und müssen jetzt hier auch noch mit dem Hersteller differenzieren, was das Problem ist.
Die Fahrzeuge werden jetzt in die Werkstatt des Herstellers Alstom nach Eberswalde gebracht. Alstom-Sprecher Andreas Flores.
Wir gehen davon aus, dass die Problembehebung inklusive aller behördlichen Freigaben mehrere Wochen in Anspruch nehmen wird.
Die ODEC will nun ihre alten Modelle wieder auf die Trassen bringen. Die wurden aber in Dänemark vor einem halben Jahr eingelagert und mussten erst einmal wieder fit gemacht werden.
Diese Altzüge könnten spätestens am Wochenende zum Einsatz kommen. RBB-Reporter Lukas Keute berichtete. Das war der Tag in Berlin und Brandenburg mit Michael Castricius.
RBB 24 Inforadio vom Rundfunk Berlin-Brandenburg.